Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Moin moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland-Podcast Torres Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen? Dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Auf eine Tasse Tee mit Karl-Heinz, besser bekannt als Charlie Häuber. Charlie ist ein bekannter Hotelier bei uns in Husum und wie vielleicht gar nicht jeder weiß, ehrenamtlicher Richter, aber darüber wollen wir heute primär sprechen, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Husumer Tafel. In diesen Räumlichkeiten der Tafel sitzen wir hier heute auch und wollen mal erfahren, was ist die Tafel eigentlich? Was ist hier so los? Wie viele Menschen kommen hierher und wie viele Menschen arbeiten hier ehrenamtlich, engagieren sich ehrenamtlich? Und was Charlie hier so tagtäglich fast schon macht und auch mit seiner mobilen Tafel, die ganz neu ist und wie ich gehört habe, auch deutschlandweit fast einzigartig.
Ja.
Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und ich sag Moin Charlie, schön, dass das mit uns beiden mal geklappt hat.
Also, danke, freue mich auch.
Ja, ich bin schon mal sehr fasziniert hier, was hier abgeht. Zweimal die Woche. Ausgabe,
ja.
Damit hört es ja nicht auf.
Damit, nein, das ist das Ende. Damit hört es eigentlich auf, das ist richtig.
Ja.
Aber es beginnt an anderer Stelle, das ist korrekt.
Und da wollen wir heute mal einfach ein bisschen für sensibilisieren, was hier in Husum eigentlich für einen Bedarf herrscht.
Mhm.
Was hier hinter den Kulissen passiert.
Ja.
Wer da alles hintersteckt und wer du bist.
Ja.
Aber lass uns darüber sprechen. Fangen wir an. Wo sitzen wir hier?
Wir sitzen hier in der Friedenskirche.
Wo ist die?
Die ist in Husum in der Schobiler Straße 10. Hier sind wir seit etwa anderthalb Jahren.
Wollte ich gerade sagen, denn vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren war die noch woanders. Da war ich nämlich eben.
Also ursprünglich war die Tafel die Träger der Tafel Husum und der Tafel in Bredstedt und der Tafel Eiderstedt, die in Tönning sitzt, ist das Diakonische Werk. Und dort in der Theodor-Storm-Straße neben dem Amtsgericht, dort war die Tafel früher bis zu Corona.
Genau, da war ich eben und fragte ordentlich rum, Mensch, wo ist denn Charlie, wo ist denn die Tafel und bis einer dann mal sagte, die ist bei der Friedenskirche.
Ja.
Ja,
ja,
das wissen wir jetzt auch, also hier ist die Tafel.
Genau, wir mussten dort raus, weil wir zu Corona-Zeiten die Abstände nicht einhalten konnten dort vor Ort und hatten dann im Sommer 20 sozusagen Kirchenasyl bekommen in der Marienkirche, da waren wir also mitten in der Stadt.
Das habe ich mitbekommen, am Marktplatz, genau.
Am Marktplatz,
genau. Und da haben sie sich wirklich um die Kirche
herumgeschlankt. Genau, da war also tatsächlich die Frage, wollen wir das wirklich machen, mitten in der Stadt?
Keine Anonymität.
Keine Anonymität.
Jeder sieht es, hat so die Schmidt-Taschen in der
ganz
Hand.
Ganz genau. Und wir haben uns dann schließlich entschlossen, zusammen mit Pastor Margot zusammen gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach, mal schauen, was passiert. Unsere Kunden hat es relativ wenig gestört. Was schön an der Geschichte war, Fremde, auch Husumer, haben mitgekriegt, was da ist. Die Leute kommen ja, wir waren den ganzen Sommer da, die Leute kommen ja und wollen sich die Friedenskirche anschauen. Und wenn wir dann Mittwochnachmittag oder Freitagvormittag da waren und die da nicht rein konnten, fragen die Leute natürlich, warum. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben hier die Ausgabe der Tafel, was natürlich viele Leute richtig toll fanden.
Ja.
Ich weiß noch, ganz am Anfang haben wir gar keine normale Ausgabe gemacht, da haben wir Tüten gepackt. Wir hatten dann auch Unterstützung anfangs von der Bundeswehr, weil wir weiter die Dinge vorbereitet haben in der Theodor-Storm-Straße. Und die Bundeswehr hat uns die Sachen zur Kirche gefahren und dort haben wir sie dann ausgegeben, bis wir festgestellt haben, das ist nicht so das Gelbe vom Ei mit dem Ausgeben. Die Leute wollen nicht immer das, was wir eingepackt haben. Das hat sich dann schnell in der Stadt gefunden, in der einen oder anderen Ecke. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir wieder Ausgabe.
Okay.
Und daraufhin haben wir wieder Ausgabe gemacht, in der Marienkirche ist viel Platz, mit viel Abstand und haben eine normale Ausgabe wieder aufgezogen, die dann bis Ende September 20 ging. Und ich bin quasi zusammen mit Corona über die Tafel gekommen in Husum. Ich habe im März 20 angefangen.
Dann lass mich hier mal kurz reingehen. Warum überhaupt?
Warum? Weil ich...
Du hast doch ein respektables Geschäftsleben und Geschäftsalter erreicht.
Ja, richtig, richtig.
Und darum ging es. Im Unruhestand gehen.
Im Unruhestand bin ich tatsächlich, das ist richtig. Ich bin jetzt seit über einem Jahr in Rente auch. Und habe mir was gesucht, weil ich die dringende Aufforderung von meiner Frau bekommen habe, du bleibst mir nicht zu Hause. Mein Freund sucht irgendwas. Zwischenzeitlich ist es so, dass ich sage, bist du auch immer wieder zu Hause? Das hat sich einfach eine Dynamik bekommen, die eigentlich nicht voraussehbar war. Und ich hatte mir was gesucht und zu dem Zeitpunkt hat die Tafel einen Leiter gesucht. Und ich hatte mit dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes und mit der Geschäftsbereichsleiterin gesprochen. Und wir waren mehrere Bewerber zu dem Zeitpunkt. Man hat sich dann für mich entschieden.
Mehrere Bewerber, ja, tatsächlich? Waren, für eine, glaub, ehrenamtliche Position,
ja,
wohlgemerkt.
Ja, ne? Ehrenamtliche Position, ganz genau. Und die haben sich dann für mich entschieden. Aus welchem Grund, das weiß ich nicht. Da musst du die fragen. Und dann bin ich da eingestiegen und dann kam Corona. Und alles wurde neu gemischt. Ja, und seither mache ich das jetzt, seit März 20. Und wie gesagt, Ende des Sommers 20 sind wir dann, war Ende abzusehen in der Marienkirche. Grund war, die Kirche ist zu groß, um sie den ganzen Winter dann so zu heizen, dass wir bei offenen Türen da auch eine Ausgabe machen können. Und dann hat man das innerhalb des Diakonischen Werkes und mit der Kirchengemeinde geklärt und wir haben dann neues Asyl hier bekommen, in der Friedenskirche. Und hier sind wir jetzt seit anderthalb Jahren.
Sag mal, wer ist wir? Wie groß ist das Team der Tafel?
Das Team der Tafel Husum sind zwischen 50 und 60 Ehrenamtlichen. Unterstützt von einer Handvoll Sozialstundenleistenden und 1-Euro-Jobbern.
Also der Großteil der Menschen, die hier mit anpacken, die hier helfen, die hier unterstützen, sind Ehrenamtler?
Also im Grunde sind es alles Ehrenamtler.
Die das neben der Arbeit machen, vor der Arbeit, nach der Arbeit, im Ruhestand meinetwegen.
So ist es, ganz genau. So ist das. Man muss wissen, die Tafel ist eigentlich, was die meisten Leute sehen und wissen, ist, die Tafel gibt Lebensmittel aus an Bedürftige. Das stimmt einigermaßen. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Die Tafel ist eigentlich so ein kleines Logistikunternehmen. Wir teilen uns eigentlich auf wie eine richtige Firma in drei Abteilungen. Abteilung 1 sind unsere Fahrer und Beifahrer. Die sind jeden Morgen von Montag bis Freitag unterwegs, jeden Vormittag. Starten teilweise um 7.30 Uhr und um 8.30 Uhr und sind bis etwa in der Regel bis 11, 11.30 Uhr unterwegs und fahren nach festem Plan mit zwei Fahrzeugen die Geschäfte ab. Und sammeln die Spenden ein, die überwiegend aus Frischware besteht. Obst und Gemüse. Es gibt auch andere Sachen.
Wo kommen diese Spenden primär her?
Aus welchen Geschäften?
Ja, keine Namen, aber kommt eher aus der Industrie oder eher aus dem privaten
Haushalt? Nein, also was wir in Husum einsammeln, kommt von den Discountern, von den Geschäften.
Okay.
Wir kriegen auch private Spenden.
Ja.
Wir haben da Leute, die hin und wieder mal was spenden. Oder wir haben Leute, die regelmäßig spenden. Es gibt Menschen, die kommen alle zwei Wochen mit zwei Körben voll Lebensmittel und geben die hier ab.
Also man darf nicht nur bei Kriegsausbruch in der Messehalle spenden für Menschen. Man kann es, sollte es vielleicht sogar,
ja.
Man kann ja. Regelmäßig tun. Man kann es für die Tafel unter anderem
absolut,
machen.
Absolut, ja.
Okay.
Warum und weshalb, da kommen wir gleich zu. Also das, was die Fahrer einsammeln, kommt dann hier in die Kirche. Und hier haben wir die zweite Abteilung, das ist die sogenannte Sortierung. Die nimmt jedes Stück Obst und Gemüse in die Hand und checkt das, ob es noch verzehrbar ist oder nicht. Das machen die am Montag. Und was am Montag dann sortiert ist, wir haben hier auch zwei Kühlräume. Das geht in die Kühlräume, wird am Dienstag wieder rausgeholt, wird überarbeitet, plus die neue Ware, die am Dienstag kommt, geht wieder ins Kühlhaus, Mittwochmorgen das Gleiche, plus die neue Ware, die am Mittwoch kommt und dann bleibt die Ware stehen, weil wir am Mittwochnachmittag Ausgabe haben.
Ab 15 Uhr. Alles hier in der Kirche?
Alles hier in der Kirche, ja.
Okay.
Alles hier in der Kirche. Und nach der Ausgabe sind wir in aller Regel blank. Das heißt also, wir geben so lange aus, wie wir entweder keine Kunden mehr haben oder keine Ware mehr.
Von wie vielen Kunden? Also man spricht ja, tatsächlich von
Kunden, ja.
Wird es denn... Ganz naive Fragen einfach, weil nicht jeder einfach mit der Tafel was anfangen kann. Gibt's das umsonst?
Nein. Es gibt nicht umsonst. Also zunächst müssen unsere Kunden berechtigt sein, bei der Tafel einzukaufen.
Genau, fangen wir mal so an. Wer ist berechtigt?
Genau, berechtigt ist Menschen, die Leistungen vom Staat kriegen, nach Sozialgesetzbuch 2 oder 12, landläufig Hartz IV. Oder
verständlich.
Eine Aufstockung kriegen, verstanden. Die zwar Geld verdienen oder Aufstockung kriegen oder unter der Mindestrente sind.
Okay.
Oder Wohngeld beziehen. Das sind Menschen, die kriegen bei der Tafel, dürfen bei der Tafel einkaufen. So, die müssen mit ihren Bescheiden vom Sozialzentrum oder mit dem Rentenbescheid oder was auch immer zu uns kommen. Beim ersten Besuch wird das in die EDV eingepflegt, zusammen mit dem Personalausweis, damit wir auch wissen, dass das die Person ist. Und dann dürfen sie bei uns einkaufen.
Für sich oder auch die Familie im Hintergrund?
Für alle.
Also okay, wird auch eingepflegt, wie viele?
Wie viele Personen? Das steht auf dem Bescheid drauf.
Okay.
Das steht auf dem Bescheid drauf und es wird auch so eingepflegt. Und dann zahlen die Leute, also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Sachen kostenlos abzugeben, aus zwei Gründen. Grund eins, es gibt den Spruch, was nichts kostet, ist nichts. Ja. Und wir wollten die Lebensmittel und die Dinge, die wir ausgeben, wertgeschätzt haben.
Ja.
Und der zweite Grund ist, wir wollten die Leute nicht das Gefühl geben, sie sind Bettler. Sie kommen hierher, betteln und kriegen was mitgegeben. Dafür haben wir uns dann entschieden, wir nehmen Geld. Und wir nehmen jetzt für eine Person 1,50 Euro. Wir nehmen für zwei Personen 2,50 Euro. Und wir nehmen für jede weitere Person 50 Cent. Immer davon ausgehend, wie viele Personen auf einem Bescheid sind.
Wenn wir von einer Einzelperson sprechen, 1,50 Euro. Ja. Und dann kann diese Person wie viel kaufen?
Theoretisch kann sie erstens mal nehmen, was sie will von den Dingen, die wir hier haben. Und auch wie viel sie will. Praktisch ist es so, dass wir vor jeder Ausgabe die Menschen, die vor der Kirche stehen, zählen und dann den Kollegen, die die Ausgabe machen, mitteilen, es stehen jetzt 60 Menschen vor der Türe. Dann wissen die, weil sie lang genug dabei sind, was sie haben und wie viel sie ausgeben können. Kann ich einen Apfel geben oder kann ich drei Äpfel geben? Gibt es fünf Kartoffeln oder kann ich zwei Hände voll Kartoffeln geben? Habe ich genug? Und dieses Zählen machen wir ungefähr alle 20 Minuten, halbe Stunde, um immer noch, um den Leuten und unseren Mitarbeitern immer wieder zu sagen, es sind noch so viel, es sind noch so viel, es sind noch so viel, damit die jederzeit in der Lage sind, das, was sie noch haben, einzuteilen, damit es bis zum letzten Kunden reicht.
Wie viele Kunden kommen denn hierher?
Das ist unterschiedlich. Wir haben in der Regel am Mittwoch, das ist der stärkere Tag, das ist nachmittags, haben wir zwischen 60 und 80 Kunden. Ja, 70 bis 90, das ist unterschiedlich. Und am Freitag, Vormittag sind es 50 bis 70.
Das sind nicht dieselben, die da kommen?
Nein, das sind unterschiedlich. Die Leute müssen sich für einen Tag entscheiden.
Okay,
die dürfen
nur einmal die Woche, in der Woche kommen. Genau. Kommen und ja. Für sich, beziehungsweise
für Menschen, die Familien einkaufen.
Für die Familie
genau.
Einkaufen.
So, und wir rechnen, dass hinter jedem Kunden im Schnitt 4 bis 5 Menschen sind. Und wenn wir das jetzt mal multiplizieren und hochrechnen, versorgen wir etwa 700 Menschen pro Woche nur in Husum mit Lebensmitteln.
Ich habe heute die neuesten Zahlen gesehen, knapp 23.000 Menschen leben in Husum.
Ja.
Davon 700, die hier durch die über die Tafel ernährt werden.
Ja.
Ist das denn eine Wochenration, die hier rausgeht?
Also die Leute kaufen, die kriegen ja auch Geldleistung vom Staat.
Genau.
Das heißt also, sie haben auch Geld zum Einkaufen.
Ja.
Aber für viele reicht das einfach nicht.
Ja.
Je nachdem, wo sie wohnen, wie sie wohnen.
Ja.
Die brauchen ja auch ein paar Klamotten, die gehen auch einkaufen. Die gehen zum Discounter oder sonst irgendwo hin.
Ja.
Ich sehe die Leute ja auch hin und wieder in der Stadt oder irgendwo. Ja. Aber wir sind ein sogenannter, Aufstocker. Wir ergänzen im Ergänzer. Wir ergänzen das, was die sich nicht leisten können.
Damit der Kühlschrank zwei Tage vor Wochenende nicht leer
ist. So ist es, ganz genau.
Okay. Welche Altersgruppen kommen hierher? Sind das vorrangig Rentner wirklich oder geht durch die Bank weg?
Das ist wie im richtigen Leben, das ist einmal quer durch die Gesellschaft,
ja.
Von jung bis alt. Also wenn wir mal von den Kindern, die mit ihren Eltern kommen, absehen, geht das, ich sage jetzt einfach mal von 18 bis 80. Das ist wirklich quer durch das Leben. Unsere Kundschaft hat sich in den letzten 4 bis 6 Wochen aufgrund des Ukraine-Krieges verdoppelt. Das heißt,
verdoppelt,
ja, wir haben in der Regel.
Weil die Preise so gestiegen sind.
Weil die Preise so gestiegen sind, aber weil eben auch reichlich Flüchtlinge dazugekommen sind.
Okay.
Die ja auch berechtigt sind,
ja.
Die am Anfang, als sie kamen,
ja.
Bis Ende Mai durften sie hier auch, weil es eine Unterstützung gab nach einem Flüchtlingsgesetz, ich weiß das nicht ganz genau, durften sie hier umsonst einkaufen, weil das Geld, was sie zu dem Zeitpunkt bekommen haben, weniger war, als was sie jetzt kriegen. Jetzt kriegen sie alle Hartz IV und jetzt zahlen sie die gleichen Sätze wie alle anderen auch.
Fair.
Und wir haben auch für jede Ausgabe hier einen Dolmetscher, weil ohne den kämen wir nicht klar.
Haben sich die Zahlen nach Corona, haben sich die Zahlen während Corona auch schon, ich meine, du bist noch nicht so lange hier, aber du kennst sicher die Zahlen von vorher,
ja.
Haben sich die auch
verdoppelt nicht, nein, aber es ist während Corona mehr geworden, ja. Also zum Ende hin ist es definitiv mehr geworden, das kann man so sagen. Viele Leute haben Hilfen gekriegt, wie auch immer, aber viele waren in Kurzarbeit und auch da haben wir gemerkt, das war aber allerdings temporär. Die Leute sind gekommen, die meisten sind davon jetzt wieder weg, weil die meisten in Arbeit sind. Wieder.
Das Gefühl, hier vor Ort wirklich den Menschen vor Ort helfen zu können, wie nehmen die Menschen das auf? Ist das eine positive Stimmung, die hier herrscht?
Auch das ist wie im richtigen Leben. Es geht von positiv bis negativ. Es gibt hier Menschen, die sind dankbar für egal, was sie bekommen. Und es gibt hier Menschen unter den Kunden, die sagen, der Apfel ist angeschlagen, der hat eine braune Stelle oder der Joghurt ist abgelaufen oder in der Regel geben wir keine abgelaufenen Sachen raus, aber es passiert, dass wir abgelaufene Sachen haben.
Die dann einfach durchrutschen?
Nein, die nicht nur durchrutschen, okay. Die wir auch kurz vor Ablauf bekommen und die dann einfach bei der ersten Ausgabe nicht rausgeben und dann ein bisschen länger stehen. Aber alles, was wir hier rausgeben, was abgelaufen ist zum Beispiel, probieren wir. Wir riechen, wir schmecken, wir testen und solange das gut ist, also ich bin ein Verfechter, für mich gäbe es kein MAD, ich schaue auf kein MAD.
Ja.
Ich kaufe auch selbst Dinge, die abgelaufen sind oder kurz vorm Ablauf sind. Und ich habe auch oft genug einen Joghurt im Kühlschrank zu Hause vergessen und erst nach 8 Wochen aufgemacht und den konnte ich noch genauso essen.
Ja.
Das geht, aber das, wie gesagt, bei unseren Kunden ist es wie im richtigen Leben. Es gibt halt welche, das ist abgelaufen, das nehme ich nicht. Mhm. Oder der Apfel ist angeditscht, den nehme ich nicht. Und es gibt andere, die sind total dankbar für das, was sie kriegen, dass sie was kriegen. Und auch.
Was geht hier denn über die Theke? Kann man sagen, wie viel und vor allen Dingen welche Produkte so ungefähr? Wir sehen hier im Hintergrund Konserven, Kaffee, Öl. Ach guck mal, hier gibt es das Speiseöl noch.
Ja, das ist eine Spende tatsächlich,
ja.
Eine Privatspende. Wir haben jetzt letzte Woche Öl und Mehl bekommen als Privatspende. Das hat jemand über irgendwelche Kanäle organisiert, ja. Weil es im Laden das nicht gab. Wir haben quasi das gleiche Sortiment wie beim Discounter. Wir haben okay. Alles, wir haben Obst, Gemüse.
Ja.
Wir haben Trockenwaren, wobei Obst und Gemüse kriegen wir regelmäßig gespendet, das ist nicht das Problem. Brot, Brötchen, Kuchen kriegen wir auch regelmäßig gespendet und in aller Regel auch in ausreichender Form. Was uns fehlt, sind diese trockenen Geschichten. Die kriegen wir selten gespendet. Die müssen wir uns organisieren, zum Beispiel wie eine Aktion, wie wir sie vor 14 Tagen durchgeführt haben, ein Teil für die Tafel.
Mhm.
Da stehen wir mit unseren Ehrenamtlichen vor den Läden, haben so Spickzettel quasi für die Kunden, sagen, wenn sie einkaufen, da steht was drauf, das brauchen wir, bringen sie uns was mit. Sowas bringt uns dann, wir sehen diese Wagen von diesen hohen Gitterboxwagen, das hat uns an diesem einen Samstag innerhalb von 3 Stunden 5 solche Wagen vollgebracht. Da sind die Leute dann sind relativ großzügig.
Wie kann man denn hier spenden? An wen wendet, also wie läuft das, wenn man jetzt sagt, jo, da würde ich mich auch gerne engagieren?
Also es gibt 3 Möglichkeiten zu spenden. Die erste Möglichkeit ist, man spendet einfach Geld an das Diakonische Werk.
Mhm.
Mit dem Zusatz, es ist für die Tafel.
Ja.
Der zweite Punkt ist, ich gehe zum Lebensmittelhändler meines Vertrauens, kaufe einen Gutschein und gebe den bei uns ab, sodass wir das kaufen können, was wir brauchen. Und die dritte und letzte Möglichkeit ist, ich gehe schlicht einkaufen und stelle den Einkaufskorb hier hin. Da gibt es wiederum 2 Möglichkeiten. Entweder ich frage vorher, was braucht ihr?
Mhm.
Oder ich kaufe das, was ich glaube, was sie brauchen. Im Grunde können wir alles brauchen. Und was auch ein großer Punkt ist an Spenden, sind Spenden aus der Industrie, die jetzt auch weniger werden, das muss man ganz klar so sagen. Aber wir kriegen dann schon mal, weiß ich nicht, eine Palette Milch oder Kakao oder Joghurt von Nordseemilch. Oder wir kriegen von Backensholz, haben wir vorgestern bekommen, 3 Karton Käse. Warum? Nicht abgelaufen und nicht schlecht, aber die Dinge gehen nicht durch die eigene Qualitätskontrolle aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Und bevor es entsorgt wird,
Mhm.
kriegen wir das. Das ist bei den Discountern was anderes. Den Discounter kaufen wir ihre Ware auch im und geben sie dann aus. Und das ist ein Problem. Da ist mit Herrn Scholz schon mehrfach drüber gesprochen worden, schon als er Finanzminister war. Die vernichten das lieber, weil dann kriegen sie die Vorsteuer zurück, die sie bezahlt haben. Wenn sie spenden, müssen sie die Vorsteuer bezahlen.
Kannst du es noch einmal erklären, für alle, die das nicht direkt verstanden haben, was das eigentlich für ein Ding ist, für einen Skandal?
Ja, das ist in der Tat ein Skandal. Also wenn ich als Geschäftsmann ein Geschäft habe, dann kaufe ich ein, zahle Steuer, die Mehrwertsteuer, die überall drauf ist, nennt sich Vorsteuer. Und die Dinge, die ich dann verkaufe, also ich sag mal, ich kaufe Brötchen ein, belege das, verkaufe es bei mir im Brauhaus, ich kaufe das ein für 7% und verkaufe es für 7%. Der Einkauf ist preiswerter, als dass ich es verkaufe, weil ich es ja bearbeitet habe. Und die 7%, die ich bezahlt habe, kann ich von den 7%, die ich einnehme, abziehen. So, und das ist, wenn die Discounter oder die Lebensmittelgeschäfte das machen, wenn sie einkaufen, zahlen sie die 7%. Wenn sie die Sachen vernichten müssen, weil sie schlecht geworden sind, dann können sie das von der Steuer sich abziehen wieder. Der Steuerlast, die sie haben, das gilt dann wie verkauft. Wenn sie spenden, können sie das nicht. Dann sind sie die Lebensmittel los und müssen die Steuer bezahlen. Und das ist sowas von krank, das glaubt kein Mensch. Herr Scholz war, wie gesagt, in seiner Amtszeit als Finanzminister mit dem Thema schon beschäftigt. Ist es immer noch und schon wieder, aber es passiert nichts.
Warum nicht?
Keine Ahnung.
Was ist da eine plausible Erklärung?
Fehlende Steuereinnahmen. Ich weiß es nicht. Oder Faulheit, weil man einen Gesetzentwurf braucht. Oder Herr Lindner, weil er ständig nach Geld schreit. Ich kann es dir nicht sagen, was da das Problem ist.
Dann lass uns über ein zweites Thema reden, wo du auch wenig Verständnis für hast und ganz, ganz viele wenig Verständnis für haben. Containern.
Ja.
Was ist das? Erstens, erklär mal.
Containern ist, wenn Menschen, die auf der Suche nach Lebensmitteln sind, in die Müllcontainer der Discounter kriechen und sich dort die Dinge rausholen, die weggeschmissen wurden, aber noch verzehrbar sind.
Warum werden diese weggeschmissen?
Hatte ich eben erklärt, da geht es um die Steuer wiederum. Ja. Deswegen werden sie weggeschmissen.
Das ist ja krank.
Das ist krank. Und wenn da jemand einsteigt und sich die Sachen rausholt, gilt es in Deutschland als Diebstahl. Und derjenige wird...
Ich habe bloß nochmal nachgefragt, ja. Weil das ist ja, das ergibt ja so ein Bild. Also
ein völlig krankes Bild ist das. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass es Institutionen wie die Tafel geben muss in einem Land wie Deutschland. Es gibt in vielen Ländern. Ja. In Deutschland sind wir, glaube ich, also innerhalb dieses Verbundes hier sind wir, glaube ich, 850. Dann gibt es ein paar freie Tafeln. Also wir sind knapp 1000 Tafeln in Deutschland. Ich hatte das schon mal vor einiger Zeit gesagt. Wenn in Deutschland alle Ehrenamtler für einen Tag ihre Arbeit niederlegen würden, ich glaube, dann hat der Staat ein Problem. Es geht, wenn wir einen Tag keine Lebensmittel ausgeben, ist es nicht so schlimm. Aber wenn der Rettungsdienst nicht mehr kommt oder die Sanitäter beim Fußballspiel oder die Feuerwehr nicht mehr kommt, wenn es brennt. Aber das ist alles so normal geworden zwischenzeitlich und Ehrenamt ist so normal, da denkt niemand mehr drüber nach.
Das ist ein großes Thema.
In der Tat.
Generell, das Ehrenamt ist ein Thema, aber dieses auch normal geworden ist ein großes Thema.
Ja.
Wir sind ja eine echte Wohlstandsgesellschaft, für die ganz, ganz viel normal ist.
Ja.
Und wenn wir jetzt durch den Supermarkt gehen und ein Regal ist leer, da kriegt man ja schon Panik.
Ja.
Nicht jeder, aber es einige. Gibt,
ja, ja.
Weil es normal ist, dass en masse, dass
alles
Überschwung,
da ist.
Überschuss, alles da ist.
Ja.
Personal, dass überall Personal da ist, dass überall Sicherheitsleute sind, dass Ehrenamt da ist, dass Lebensmittel da sind. Davon können wir uns denken. Pflegekräfte. Ja. Davon können wir uns alle wahrscheinlich in Zukunft von diesem Wohlstand, nicht vom Wohlstand verabschieden, aber von diesem Überschuss an
also Güter, in Teilen
an
bestimmt.
Personal.
Ja, in Teilen
bestimmt. Da müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass das nicht mehr selbstverständlich ist.
Also ich nehme das Thema Brot. Bis vor 4-5 Monaten gab es in den Discountern die Anweisung für die Mitarbeiter, dass von jeder Sorte Brot und Brötchen bis 19 Uhr was im Regal zu liegen hat. Ich kann mich erinnern, als ich jünger war, ich will gar nicht so weit gehen, dass ich klein war, da wurden abends die Brötchen für kleines Geld verkauft oder das Brot gab es für einen halben Preis oder sowas.
Ja.
Heute wird gebacken bis 19 Uhr. Jetzt, heute aktuell nicht mehr, weil die müssen auch ihre Kosten irgendwie einfangen. Aber bis vor ein paar Monaten war das noch so. Und die Dinge gehen natürlich nicht, die meisten davon gehen nicht mehr weg. So, davon profitieren wir natürlich. Es gibt auch unter unseren Ehrenamtlern Menschen, die sagen, Tafel ist wichtig und gut. Aber in der Industrie werden Überproduktionen in Kauf genommen, weil dann geben wir es der Tafel halt. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja.
Und das ist ganz schwer zu regulieren. Ganz schwer zu regulieren.
Lass uns weiter darüber sprechen. Abschließend zum Thema Tafel. Damit warst du, da wart ihr, war die Tafel ja auch in der regionalen Presse und überregionalen, mobile Tafel.
Ja.
Da wurde auch ein Auto, ein Transporter, ein kleiner Transporter für angeschafft über Spendengelder. Erzähl mal, was ist die mobile Tafel? Wo fährt die überall hin und warum muss das von euch ausgehen?
Ja, die mobile Tafel, als ich hier vor über 2 Jahren angefangen habe, habe ich nebenbei auch mal so ein bisschen recherchiert, wo sind unsere Kunden, wie viele sind das? Bei dieser Recherche kam heraus, dass wir allein auf der Halbinsel Eiderstedt über 650 sogenannte Bedarfsgemeinschaften haben. Also Bedarfsgemeinschaft ist jemand, der Hartz IV kriegt oder irgendwelche Unterstützung vom Staat. Davon aber nur maximal 20% zur Tafel nach Tönning gegangen sind, um sich dort Lebensmittel zu besorgen.
Weil Wege zu weit,
weil ÖPNV
keine Möglichkeit,
zu teuer mit dem von St. Peter nach Tönning zu fahren oder von Welt zu Tönning, das hat sich nicht mehr gerechnet. Wenn es
gibt, dann ist das...
Das ist eine andere Geschichte,
Nein, unabhängig.
So, und dann habe ich gesagt, na gut, dann müssen wir zu den Leuten fahren. Auch aus ökologischen Gesichtspunkten. wenn da sich 10 Leute ins Auto setzen von Eiderstedt und alle nach Tönning fahren, dann fahren wir lieber mit einem Auto irgendwo hin und die 10 Leute kommen, können dahin laufen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir sowas in eine mobile Tafel machen. Und unsere mobile Tafel, die wir haben, das ist ein fahrbarer Tante-Emma-Laden. Da ist alles drin, genau das gleiche, wie wir hier haben in der Ausgabe. Und damit fahren wir zweimal die Woche. Am Dienstag fahren wir da nach Viöl und nach Friedrichstadt. Und am Donnerstag fahren wir da nach Garding und nach St. Peter und machen dort die Ausgabe. Das heißt, die Leute kommen da hin und brauchen nicht mehr, also Garding und St. Peter, die müssen nicht mehr nach Tönning. Und Viöl und Friedrichstadt wurden bisher gar nicht versorgt. Die konnten sich dann überlegen, fahre ich von Viöl oder von Friedrichstadt nach Husum oder nach Tönning, um mir meine Lebensmittel zu holen.
Wie kann es sein, dass es das in diesen Regionen, kann man fast schon sagen, ja, ist ein anderer, kein anderer Kreis, aber ein anderes, andere Gemeinden, warum gab es das da nicht?
Also es gibt innerhalb der Tafeln, gibt es eine Regel, dass die Tafeln mindestens 30 Kilometer auseinander sein sollten.
Ja.
Allerdings, Viöl sind keine 30 Kilometer,
nee,
aber 30 Kilometer ist halt für unsere Kundschaft ist das weit. Das kostet Geld. ÖPNV oder mit dem eigenen Auto, das kostet einfach Geld und das haben viele nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal anders. Und es dauert einfach seine Zeit. Wir haben jetzt auch Sommer und Sommerferien. Die Sozialzentren sind informiert. Wir werden jetzt Flyer machen. In den Kirchenbüros werden wir die Sache aushängen, sodass sich das bekannt macht, dass die Leute nicht mehr, wir haben auch Leute, die nach Husum kommen von irgendwoher, die das vielleicht auch noch nicht wissen und ja, dass die eben jetzt zu diesen Ausgabetagen, zu diesen Ausgabezeiten zur mobilen Tafel gehen können.
Glaubst du, der Bedarf wird größer in der nächsten Zeit? Ich meine, wir haben ein Bild jetzt schon ein bisschen skizziert, es wird wahrscheinlich alles teurer, weniger Personal. Ne? Es wird teurer.
Es wird teurer, ja. Also der Bedarf, also die Menschen, die Bedarf haben, sich zusätzlich bei der Tafel auszustatten, wird sicher mehr.
Aber man braucht ja trotzdem einen Schein dafür.
Man braucht trotzdem einen Schein dafür, ja, das ist richtig. Wir haben immer noch genug Arbeitslose und also viele unserer Kunden sind auch krank. Die haben psychische Erkrankungen, die bis zu 100% arbeitsunfähig sind in jungen Jahren. Die sind nicht älter als du,
ja,
aber können einfach nicht arbeiten aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es sind halt auch ältere Menschen dabei, die ja ein Leben lang gearbeitet haben und nicht genug Rente kriegen. Wie gesagt, wie im richtigen Leben. Das wird sicher mehr werden, könnte ich mir vorstellen. Es wird sich wieder anders einpendeln. Ukrainische Flüchtlinge werden irgendwann hoffentlich mal wieder weniger werden. Im Grunde
ist ja schon der eingetreten an sich.
Ja, aber im Grunde wollen die ja nur vorübergehend hierher. Die wollen ja alle zurück nach Hause, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Viele sind schon
wieder zurück. Ja?
Ja, ja.
Die Frage ist, wie lange bleiben sie oder können sie bleiben? Das ist eine andere Geschichte.
Ja.
Aber ich denke, auf Sicht wird es mehr werden.
Brauhaus, bist du noch im Theodor-Storm-Hotel?
Ich bin noch im Brauhaus und ich bin noch im Theodor-Storm-Hotel. Das ist nach wie vor meine Firma.
Okay.
Wird von einer meiner Töchter in Geschäftsführung geleitet, von Vera, ganz genau, zusammen mit einer Co-Geschäftsführerin.
Okay.
Und meine jüngere Tochter, die kümmert sich um die Zahlen, die macht da die Buchhaltung.
Dann gehen wir mal ein paar 20, 30 Jahre zurück.
Seit wann 25, bist du seit 1997.
Warum bist du hier hoch?
Ja, gute Frage. Ich habe mal in jungen Jahren Hotelkaufmann gelernt und
wo kommst du denn eigentlich her?
Ich komme eigentlich gebürtig aus Freiburg im Breisgau.
Ja, okay. Ja. Hört man auch noch. Also so einen deutschen Akzent hast du nicht.
Nein. Nee. Ja, und in der Gastronomie war es und ist es üblich, dass man mehrere Stationen hat, ja, und ich 20 Jahre im gleichen Ort oder im gleichen Betrieb ist.
Wie viele Leute können gleichzeitig theoretisch übernachten und essen?
Also übernachten, wir haben um die 100 Betten.
Das sind Platz, viele Zimmer?
Wir haben im Moment 53 Zimmer.
Ja.
Wir haben Plätze im Brauhaus 150. Mhm. Wir haben jetzt ja, wo früher die Cocktailbar war, ist jetzt die Kochbude. Da sind so 30, 40 drin. Das ist eigentlich eine Event-Location. Wir haben die beiden Konferenzräume, da gehen auch nochmal so 60, 70 rein. Wir haben den Wintergarten, was eigentlich unser Frühstücksraum ist, und die Pianobar früher, die da hinten angedockt ist am neben dem Biergarten, da gehen auch nochmal 60 rein. Also wir können schon theoretisch 300, 350 Leute parallel mit Essen verpflegen.
Ginge das rein personell heutzutage?
Nein, das ging heutzutage nicht mehr, nein.
Irgendwas muss ja auch passiert sein, auch während Corona, dass ihr auch im Brauhaus gar nicht mehr so häufig geöffnet habt.
Das ist richtig.
Erzähl mal, wie ist der jetzt gerade der Stand? Also Sommer 2022, wie sind Öffnungszeiten? Nicht, aber wie oft habt ihr geöffnet?
Donnerstag bis Samstag, also drei Tage nur noch. Genau, nur wir hatten vorher tatsächlich 5 Tage auf, von Dienstag bis Samstag. Ja, und sind die Mitarbeiter abhandengekommen, wie vielen anderen auch. Das Phänomen ist auch bei den Handwerkern. Und wenn ich in der Zeitung lese, dass die Lufthansa und Eurowings alle im Juli 900 Flüge streichen, weil sie keine Menschen haben, keine Mitarbeiter haben, dann...
Aber ich meine, wenn sie da weggehen, man hört ja auch nicht, dass irgendwo welche zu viel Personal haben. Wo sind die denn?
Die müssen alle gestorben sein.
Offensichtlich.
Ja, also das ist ja wirklich, ich habe keine Ahnung, wo die sind.
Vom Erdboden verschwunden.
Vom Erdboden verschluckt, also tatsächlich, ja. Weil jeder schreit nach Mitarbeitern, nicht nur nach Fachkräften, sondern viele wollen einfach nur 2 Hände haben. Ja. Keine Ahnung, wo die Leute abgeblieben sind. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Alles diskutiert darüber, dass die Leute fehlen, aber keiner fragt nach, wo sie geblieben sind. Also ich weiß es nicht.
Also ich weiß es nicht. Ja auch, ne, dass es in 20 Jahren wahrscheinlich so ist, demografischer Wandel und so weiter, der tritt ja noch gar nicht so richtig ein. Binnen eines Jahres ist ja nicht auf einmal...
Nee. Also demografischer Wandel, bin ich bei dir?
Ja.
Das passiert und das schlägt dann auch aus und da hinein, aber wo die Leute abgeblieben sind, ich kann es nicht sagen. Also die sind sicher nicht alle in Rente gegangen. Der eine oder andere ist sicher irgendwo hingegangen, wo er glaubt, dass er einen solideren, festeren und krisensicheren Arbeitsplatz hat. Aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also das ist für mich ein Phänomen, was ich nicht durchschaue.
Nee. Das ist, und das wird uns noch lange beschäftigen. Und da kommen wir wieder auf eben zurück. Wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass in dem Fall das Brauhaus nicht mehr jeden Tag oder nicht mehr 5-mal die Woche auf hat, dass man nicht mehr Dienstag oder Mittwochabend hingeht.
Nein, das ist sicher richtig, ja. Ich meine, wir haben zwar, wir bieten das Ganze 7 Tage die Woche Essen an, weil wir haben ja auch Hotelgäste.
Ja.
Oder wir haben Reisegruppen, die auch eine Halbpension gebucht haben, die müssen ja auch verpflegt werden. Aber wir sind eben nicht mehr in der Lage, sowohl das zu leisten, als auch das sogenannte à la carte Geschäft im Brauhaus jeden Tag. Dafür haben wir einfach nicht mehr genug Leute. Dazu haben wir uns innerhalb der Pandemie ein weiteres Standbein aufgebaut. Wir haben den sogenannten Küstenkiosk, das haben meine Mädels dann gemacht. Außer Hausverkauf, Internetverkauf, Online-Shop, der wird jetzt ausgebaut. Auch die Dinge müssen gemacht werden.
Was wird da primär verkauft? Euer Bier?
Da wird unser Bier verkauft, da wird Bierbrand verkauft, da wird zwischenzeitlich Bieressig, Biergelee, Biermarmelade und auch ganz normales Essen wie Rouladen, alles eingeweckt im Glas.
Cool.
Das kannst du zwischenzeitlich bei Edeka kaufen, das kannst du bei Famila kaufen oder eben online.
Und das läuft?
Das läuft langsam an, ja. Es wird auch immer besser.
Ja.
Das ist was ganz anderes, so ein Online-Shop. Damit muss man sich beschäftigen. Das kostet Zeit, die manchmal nicht da ist, weil eben im Hotel dann doch der eine oder andere Mitarbeiter flach fällt, auch wegfällt. Einmal, weil er gar nicht mehr da ist, beziehungsweise weil wir haben im Moment, ich sag mal durchgehend, fast einen Corona-Kranken. Also einer ist immer krank oder in Quarantäne, weil es ihn einfach erwischt hat. Das ist ja.
Dann möchte ich das aufgreifen. Wir sind alle satt von Corona. Ja. Aber es ist ja nicht vorbei. Man sagt sie immer so leicht. Und du bekommst es ja auch mit, einmal wegen des Personals, aber auch, weil du noch ein Testzentrum betreibst.
So ist es.
Wir sind jetzt 22. Juni 2022. Was ist da los bei euch? Sind viele positive Fälle?
Also es war vor 14 Tagen, ging es langsam nach unten.
Nach unten?
Nach unten. Die Leute, die zum Testen kamen, wurden weniger.
Ach so.
Somit aber auch die positiven Tests, logischerweise. Und seit einiger Zeit, seit Pfingsten, geht es wieder nach oben. Wir haben im Moment reichlich positive und somit auch viel PCR-Tests. Die Problematik ist nur, das läuft eigentlich aus am 30.06. Die Bundestestverordnung geht nur bis zum 30.06. Es gibt noch keine.
Dann müsst ihr dicht machen? Oder
dann müssten wir eigentlich zumachen, ja.
Okay.
Beziehungsweise die kostenfrei, wir können auflassen, aber die Tests wären dann nicht mehr kostenfrei. Im Moment sind diese Bürgertests ja kostenfrei und es wäre dann nicht mehr.
Und derjenige, der eine Befürchtung hat oder aufs Nummer sicher gehen will, der lässt sich testen, weil es nichts kostet. Wenn das ein Zehner kostet, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich mich testen lasse.
Ganz genau. Und dann bin ich womöglich noch positiv.
Ja, weiß es nicht, aber bin bei Oma im Altersheim.
Wenn ich dann positiv getestet werde, dann muss ich auch noch einen PCR-Test machen.
Und der kostet richtig.
Der kostet richtig unter Umständen, ja. Und Herr Lauterbach ist ja im Moment dabei und will so eine Herbststrategie vorstellen. Aber das kommt irgendwie nicht vom Fleck. Letztendlich will man auf diesen sogenannten Expertenrat warten. Der tagt allerdings erst am 30.06. Und somit wird es vermutlich erst... Ja, somit müssen wir alle Testzentren in der Bundesrepublik eigentlich unseren Betrieb einstellen. Zumindest können wir am 1.07., wenn es bis dahin keine neue Regelung gibt, nicht mehr die Bürger kostenlos testen.
Zwischen 30.06. und 1.07. vergeht nicht so viel Zeit.
Richtig. Wenn denn am 1.07. tatsächlich schon neue Ergebnisse kommen. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Der 1.07. ist ein Freitag. Der 1.07. ist ein Freitag auch noch.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also das sind Dinge, die erleben wir seit 2 Jahren, seit die Pandemie ist. Immer wieder ist diese Testverordnung verlängert worden und immer im allerletzten Moment. Man nimmt da auf Regierungsseite keine Rücksicht. Also bei uns geht das. Wir haben nur Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern, aber andere Testzentren haben Mietverträge für die Räumlichkeiten, wo sie sind, oder haben Container gemietet oder was auch immer. Diese Dinge müssen wir eigentlich kündigen. Den Mitarbeitern muss man kündigen. Die haben ganz normale Arbeitnehmerrechte.
Ja.
Und wenn du da nicht weißt, ob es weitergeht, dann kannst du sagen, okay, dann lassen wir die Mitarbeiter mal da. Dann hast du, wenn du Pech hast, musst du sie bezahlen. Also du darfst nichts mehr machen. Also das ist eine Situation, die ist seit 2 Jahren unhaltbar, aber es ist, wie es ist.
Denn lass uns abschließend über ein kontroverses Thema sprechen, das hat ACTA gelegt, aber da war dein Name auch häufig Thema. Dein Name wurde erwähnt. Und weil wir sprechen gerade über diese Örtlichkeit, wo jetzt gerade das Testzentrum drin ist.
Ja.
Das war ja vor gar nicht mehr so langer Zeit noch eine Möglichkeit für Menschen, für junge Menschen, auch für ältere Menschen, zu tanzen, zu saufen, Spaß zu haben. Du hast direkt nebenan ein Hotel betrieben.
Richtig.
Wo Menschen sich ausruhen wollen.
Ja.
Ich nehme die Antwort wahrscheinlich schon vorab. Nichtsdestotrotz, um die Situation zu schildern.
Mhm.
Der Club wurde irgendwann dicht gemacht, weil Charlie Heuber den Club, korrigiere mich, aufgekauft hat, das Gebäude gekauft hat und gesagt hat, hier kommt was rein, aber alles, nur keine Disco.
Falsch.
Gut.
Falsch.
So, guck mal. Aber das wird erzählt.
Guck, ja, das ist mir klar. Erzählt
und deswegen erzähl mal, was daran falsch ist und wie es wirklich war.
Also wir haben in der Tat den Club gekauft aus dem Grund, um die Hand drauf zu haben, wann da Lärm ist und wann kein Lärm ist.
Erzähl mal, warum? Ist eigentlich sicher?
Ja, weil 6 Meter weiter auf der anderen Straßenseite sind Hotelzimmer und da wollen Leute schlafen.
Ja.
Da haben wir 25 Jahre lang Ärger gehabt. Zuletzt hieß das ja Sturm und Drang.
Ja.
Und wurde von André Cadell.
Richtig.
Unter anderem geführt.
Mhm. André und Marc.
André und Marc, ganz genau. Als das Gebäude dann zur Zwangsversteigerung stand, haben wir das gekauft. Leider nicht das ganze Gebäude. Es gibt dann noch einen Eigentümer, der da noch 2 Apartments drin hat und nicht sehr kooperativ ist mit uns. Und am Anfang die ersten, jetzt muss ich lügen, 1 Jahr, 1,5 Jahre, ging der Diskothekenbetrieb im Sturm und Drang ganz normal weiter.
Ja.
Nur mit dem Unterschied, dass wir mit André Cadell und Marc Hilscher jemand hatten, mit denen wir reden konnten. Und wir haben uns abgesprochen. Die haben im Hochsommer nicht so viel Gäste, weil deren Gäste ja auch im Urlaub sind oder so. Mhm. Und im Winter haben wir nicht so viel Gäste. Und somit haben wir gegenseitig die Öffnungszeiten angepasst. Und das lief eigentlich ganz gut.
Okay.
Bis der Pachtvertrag auslief. Und dann gab es ganz normale Pachtverhandlungen.
Zwischen wem?
Zwischen André und uns. Mhm. Und da ist man einfach nicht mehr zurechtgekommen.
Warum nicht? Finanziell
nicht? Finanziell nicht.
Weil du einfach den Preis so hoch gesetzt
hast? Ganz genau, dass sie nicht weitermachen können. Nein, auch das ist nicht richtig. Es war nicht rein finanziell, es waren verschiedene Gründe. André hat ja zu dem Zeitpunkt auch andere Dinge gemacht. Er hat ja die Koi betreut.
Ja, macht er ja immer noch.
Die Koi macht er nicht mehr, aber zwischenzeitlich hat er...
Doch?
Nein. Auch? Also meiner Kenntnis nach macht er... Aber es ist egal.
Ja, André, schreib mal rein, was du noch alles machst.
Genau.
Du kommst auch nochmal vor die Kamera.
Aber er macht auf jeden Fall dieses am Osterende, wie heißt das?
Nordic Escape.
Genau, Nordic Escape, anderem. Das macht er auf jeden Fall.
Ja.
Da waren wir auch im Gespräch drüber, das wollte er in diesen Räumlichkeiten machen.
Ja.
Aber unser Ansinn war eigentlich, dass wir das Gebäude abreißen wollten und da was Neues hinstellen. Wenn du heute da die Neustadt entlang gehst, siehst du das links und rechts, rechts nicht, wenn du davor stehst. Aber links, außer dem unter Denkmalschutz stehenden Haus, wo die Anwälte drin sind, Theodor Storm Haus, ist der Rest ist schon fast alles weggerissen.
Ja, stimmt.
So, und da gibt's einen Investor, der das da alles neu baut. Und mit dem zusammen wollten wir auch die Ecke neu machen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben einen Miteigentümer, der hat da zwar nur 11%. Aber
reicht manchmal.
Das reicht definitiv, weil die Rahmenbedingungen, da sind alte Verträge, die geben ihm das gleiche Recht wie uns, das gleiche Stimmrecht wie uns, die wir 89% haben. Und der will einfach nicht. Der will uns einfach ärgern. Das hat er schon bei der Versteigerung gesagt. Er wollte es selber kaufen. Es hat damals nicht geklappt. Aus welchen Gründen auch immer, vermutlich aus finanziellen Gründen. Und damals hat er schon gesagt, meine Wohnung kriegen Sie nie. Also unser Ansehen war tatsächlich und ist es auch heute noch, wir brauchen für die Gastronomie-Wohnung, für die Mitarbeiter, weil es wird vermutlich einfacher werden, Menschen zu akquirieren, wenn wir ihnen von vornherein eine Wohnung bieten können. Ja. Und wir wollten da Mitarbeiterwohnung bauen.
Wäre natürlich auch schön, wenn besagte Mitarbeiter auch mal tanzen gehen können.
Das ist ja ganz vorbei zwischenzeitlich in Husum, da ist ja gar nichts mehr, glaube ich.
Ja.
Außer da
in den
wenigen Augsburg hinten draußen. Wie heißt das Ding da? Dieser Nahkampfdiele? Ich weiß gar nicht. Sag mal, wie heißt das Ding?
Das ist Tanz der einsamen Herren,
ja, genau.
In Engelsburg.
Engelsburg, ganz genau. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
Noch. Und man kann in den wenigen Kneipen, die wir haben, noch ein bisschen abtanzen.
Ja, aber
tanzen ist da auch nicht viel Platz. Nee, CC geht jetzt langsamer wieder los.
Ja, aber es gibt keine Diskothek mehr oder so. Es gibt tatsächlich nichts mehr für die Jugendlichen, das ist hier richtig.
Aber siehst du dich da als Buhmann, dass du derjenige bist, der da den...
Das wird über mich oder über uns erzählt, aber ich sehe mich so nicht,
nicht... Hast du das mal mitbekommen?
Ja, das haben wir auch mitbekommen. Wir haben am Anfang, als der Sturm und Drang zumacher, haben wir viele Anfeindungen gehabt.
Inwiefern?
Ja, das
also schriftlich.
Internet, Social Media, ganz klar. Genau, dass man dann über uns hergezogen ist. Wir haben da nie drauf geantwortet, weil es macht keinen Sinn, auf solche Dinge zu antworten. Wir wissen, dass es nicht so war. Sicher hätten wir vielleicht die Diskothek weiter betreiben können.
Aber wäre das eine Alternative? Ich meine, ihr habt es ja auch mit der Intention gemacht, dass eure Gäste in Ruhe schlafen können.
Ganz genau.
Ne, also, das waren ja viele Beschwerden. Ja,
nein,
nachvollziehbar. Ich will auch nicht in einem Hotel pennen, wo nebenan
so ist es. So ist es. Im Grunde war immer die Intention, wir reißen das Ding ab und bauen da was Neues hin.
Okay.
Das war eigentlich der Hintergrund. Ja. Und so lange ist der Diskothekbetrieb auch gegangen. Da sind auch Wohnungen drin, die waren vermietet. Die Mieter sind dann auch raus. Zumindest unsere Mieter. Der andere Kollege, der hat da auch noch zwei Mieter drin. Aber der Hintergrund war, das muss irgendwann weg und da muss was Vernünftiges sein. Das ist ein altes Gebäude und das ist einfach nicht mehr up to date.
Das scheint ja in Husum generell ein Problem zu sein, einfach ein Gebäude mal abzureißen und was Neues hinzubauen. Ich schiele Richtung Dockhook und
genau.
Wir wollen ja sowieso nochmal über Stadtmarketing sprechen, Charlie. Nicht vor der Kamera, sondern wenn die Kamera aus ist.
Off record sozusagen.
Absolut. Ja, das sollte niemand mitbekommen.
Besser ist.
Ich bedanke mich für die Dreiviertelstunde, die ich hier bei dir
habe. Tatsächlich, danke.
Ja,
ist das. Gerne, ich danke dir.
Ich wollte 30 Minuten. Ich habe dir gesagt, um 18 Uhr kannst du hier weg. Ist jetzt viel nach.
Das ist
super
nicht so schlimm.
Lang, aber es war super interessant. Okay. Was ich zum Ende nochmal von dir wissen möchte, ist immer meine letzte Frage. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß.
Das ist eine wirklich gute Frage. Mit den meisten habe ich schon eine Tasse Tee oder eine Tasse Bier getrunken.
Wen gibt's da, wo du sagst, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten? Kann ja auch ein Teepunsch dann werden.
Das kann auch ein Teepunsch werden, ehrlich gesagt. Also ich würde mich gerne zwischenzeitlich aufgrund der Situation, in der ich bin, auch hier mit der Tafel, mit Daniel Günther habe ich da schon häufiger drüber gesprochen. Ich würde mich tatsächlich gerne mit Herrn Scholz darüber unterhalten und mit Herrn Lindner über solche unsinnige Dinge, die wir am Anfang besprochen hatten, wie das Containern, die Vorsteuer, dass die Leute die Sachen lieber wegschmeißen, als dass sie sie spenden. Und ich frage mich auch über, zum Beispiel, wenn wir gerade bei Spenden sind, das hat jetzt nichts mit der Tasse Tee zu tun, aber im Fernsehen ist ja lange Zeit aufgerufen worden, zu spenden. Da sind mehrere hundert Millionen zusammengekommen. Ich habe nirgends gehört und gelesen, wofür das Geld verwendet wird. Und es ist leider auch heute noch so, dass die Menschen immer noch für die Ukraine spenden. Das ist auch gut so. Aber die Menschen vergessen, dass viele Ukrainer jetzt hier sind und hier Unterstützung brauchen. Über uns quasi. Und es wäre schön, wenn wir die eine oder andere Spende, die für Ukraine gedacht ist, bei uns landet, damit wir es an die Ukrainer, die hier sind, weitergeben können.
Dann bedanke ich mich für das Schlusswort, für deine Bitte, für deinen Appell. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Tores Tea Time mit Charlie Heuber. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Charlie.
Gerne.